Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Erfolgsfaktor Mut. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt. Also Menschen, die in ihrem Leben die eine oder andere oder viele mutige Entscheidungen getroffen haben und dadurch in ihrer Nische, in ihrem Bereich, mit ihrer Expertise besonders erfolgreich sind, die Vorbilder sind für andere, die Leuchtturm sind für andere, andere Menschen inspirieren. Und ihr kennt mich mittlerweile, ich lade mir eigentlich sehr egoistisch immer nur Menschen ein, die mich interessieren mit ihrem Thema und als Mensch. Und dann führen wir ein Gespräch und die meisten finden es gut, weil sie sehr viel daraus lernen können. So auch heute. Ich freue mich sehr, sehr über meinen Gast, Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor. Das geht runter wie Öl, oder? Ja. Also ich glaube 7 Nummer 1, ja. Spiegel-Bestseller in Folge. Hat kein anderer jemals geschafft vor ihm. Und das, obwohl er kein bequemer Typ ist, obwohl er kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gegen den Mainstream, gegen die politisch gern gehörte Meinung immer seinen Standpunkt, seine Meinung vertritt und da sehr, sehr kontrovers ist. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt mal wiedersehen hier bei dir jetzt in Schorndorf bei Stuttgart im Office. Er war schon auf unserer Brave Money Mastery vor 2 Jahren und hat tosende Standing Ovations bekommen. Minutenlanger Applaus ist auch einer der meistgefragten Speaker in ganz Deutschland. Und da freue ich mich sehr, dass er sich heute extra Zeit genommen hat für mich und für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Marc Friedrich.
Tausend Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir uns treffen und reden können.
Wir reden heute über das Ende des Geldsystems. Das ist jetzt erstmal ein riesengroßer Titel, aber ich glaube, alle merken gerade, dass sehr, sehr viel im Wandel ist. Wer dich kennt, weiß, dass Bitcoin, man sieht es auch auf deinem rebellischen T-Shirt, dein Thema ist. Aber generell das Thema Geldsysteme, Finanzpolitik, das, was dich bewegt, das, was du in deinem Main Business machst, auch als Finanzberater, womit du dich sehr intensiv auseinandersetzt. Und wir haben im Vorfeld überlegt, welche Überschrift geben wir diesem Podcast, und dann waren wir uns relativ schnell einig, das Ende des Geldsystems ist die Überschrift, die am besten zu dem passt, was gerade passiert.
Ja, und worüber ich ja auch schon seit über jetzt 13 Jahren 7 Bücher geschrieben habe. Ja. Und jetzt kommen halt all die Prognosen, werden jetzt wahr, weil wir sehen es ja an allen Ecken und Enden, das System bröckelt. Parallel sehen wir, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen, Gold steigt, Bitcoin steigt, ne? Und wenn wir sehen, dass wir einen Rekordhoch sehen, zum Beispiel beim Goldpreis und beim Bitcoinpreis, heißt es ja im Umkehrschluss lediglich ein Allzeittief in Papierwährungen, also in Euro, in Gold, in Schweizer Franken oder in Dollar. Das heißt, du musst ja für 1 Kilo Gold immer mehr Papierscheinchen auf den Tisch legen. Also nicht der Goldpreis steigt, sondern die Papierwährungen entwerten sich. Du verlierst immer weiter Kaufkraft. Und parallel natürlich sehen wir, die Rente ist nicht mehr nachhaltig, funktioniert nicht mehr. Wir sehen, die muss quersubventioniert werden mit 122 Milliarden. Der Haushalt ist von und hinten nicht abgesichert. Also überall bröckelt der Putz, würde ich jetzt mal sagen. Die Menschen merken auch, okay, Inflation im Supermarkt, die Löhne steigen nicht so stark. Wir sehen die Industrialisierung. Wir merken einfach den Niedergang. Und deswegen sehen wir das Ende des Geldsystems. Man versucht natürlich jetzt verzweifelt, das Ganze zu kitten, notdürftig. Aber wie immer in der Geschichte der Menschheit sind Geldsysteme dazu leider verurteilt zu scheitern irgendwann. Und wer sich jetzt halt nicht richtig positioniert, der wird halt großen Teil seines Vermögens leider verlieren.
Jetzt reden wir schon direkt im Einstiegssatz über eine Tiefe, überhaupt kein Sorry, sondern genau richtig, über eine Tiefe, die du so in den Mainstream-Medien niemals hören wirst, außer in dem Moment, wenn es wirklich vorbei ist.
Ja. Aber ich bin halt ein Trüffelsucher, ne? Weißt du? Es sind wie Puzzlesteine oder es kommt ja immer eine Salamitaktik. Und du kriegst dann ein Puzzleteil über die Nachricht, zum Beispiel hier, Pflegeversicherung pleite, Rentenversicherung funktioniert auch nicht mehr, wir müssen jetzt bis 70 arbeiten, vorher war es 68, dann 67, dann 65, 63, ja. Dann kommt da ein Puzzleteilchen, hier 1,8 Billionen Sondervermögen, was aber Sonderschulden sind, muss ich euch enttäuschen, keiner wird jetzt reicher dadurch und so weiter. Und
wenn man ich dachte, das wird auf alle verteilt,
Vermögen. Ja, leider nicht. Aber wenn man die ganzen Puzzleteile dann zusammenzieht, und das versuche ich ja praktisch zu machen, ich versuche meinen Zuschauern auf YouTube oder auch meinen Lesern oder meinen Kunden in der Honorarberatung ein Gesamtbild zu liefern, dass sie das große Bild sehen und erkennen, oh, das ist also die Wahrheit, da geht die Reise hin. Weil dann, wenn du weißt, was auf einen zukommt, kannst du dich auch darauf vorbereiten, mental, aber auch monetär.
Ja. Wo siehst du die Ursache? Vielleicht fangen wir da kurz an, bevor wir in die Zukunft gucken, wie ich am besten reagieren kann, was am Ende wichtiger ist. Aber woran liegt das, dass gerade das Geldsystem den Bach runtergeht, deiner Meinung nach?
Es sind zwei Komponenten. Erstens, unser Geldsystem ist falsch gestrickt. Wir haben ein Schuldgeldsystem. Das heißt, neues Geld kommt nur ins System durch immer neue Schulden. Also wir brauchen eigentlich ständige neue Schulden, damit das Geldsystem überhaupt überlebt. Das heißt, es ist wie ein Krebsgeschwür. Es muss sich exponentiell immer weiterentwickeln und irgendwann kollabiert es halt, weil exponentielles Wachstum in einer Welt mit begrenzten Ressourcen funktioniert einfach nicht. Und historisch gesehen, ja, also was glaubst du, wie lange hält ein Geldsystem historisch gesehen?
Ein Geldsystem 70, 80 Jahre.
Perfekt, du hast das Buch gelesen, ja. Genau, ich habe hier im Buch 5000 Jahre Geldgeschichte analysiert und egal wann, 50, 80, 90 Jahre, also im Schnitt 80 bis 100 Jahre, dann kollabiert es. Also ungefähr die Lebenszeit eines Menschen. Ja. Also jeder von uns erlebt einmal in seinem Leben einen Währungskollaps und so ist es auch gewesen in den letzten 5000 Jahren. Also Geld kommt und Geld geht auch wieder. Wir hatten hunderte, tausende von Währungen schon. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist einfach Sozialismus, also die Inkompetenz der Politik, weil egal in welcher Regierungsform wir leben, egal ob in einer Monarchie, in einer Diktatur oder in einer Demokratie, irgendwann am Ende des Geldzyklus neigen alle Protagonisten, die an der Macht sind, dazu, Umverteilung zu betreiben. Also Umverteilung in Form von Tax the Rich, also die Reichen besteuern oder die Grenzen zu öffnen oder Brot und Spiele zu betreiben, wie im Römischen Reich, im Byzantinischen Reich, bei den Venetiern oder auch in der Weimarer Republik oder egal wo, Geldgeschenke. Wir hatten die Corona-Checks in den USA, ne, die Inflation-Checks. Wir hatten da irgendwie eine Corona-Hilfe, da hatten wir irgendwas. Also man neigt am Ende des Zyklus immer dazu, Geld zu verteilen, von oben nach unten, beziehungsweise auf Schulden, auf Pump, das Ganze einfach nochmal zu hebeln und Sozialismus zu betreiben. Und Sozialismus endet immer in Inflation, Armut, Krieg und Revolution und Tod de facto. Und da sind wir gerade mittendrin.
Jetzt haben wir das ja schon einige Male erlebt, dass so ein Geldsystem zu Ende geht. Und ich muss gestehen, ich habe nicht alle deine 7 Bücher gelesen, aber ich habe...
Okay, das Interview ist beendet. Schade, bis zum nächsten Mal. Ist auch nicht notwendig, ja.
Aber doch einiges. Und also generell interessiert mich das Thema. Und es ist ja, ich halte mich jetzt nicht für überdurchschnittlich intelligent und verstehe aber, dass es sich immer wiederholt. Warum lernt man denn nicht aus
Sehr
der
guter
Vergangenheit?
Punkt. Super Punkt, Karim. Also es ist so, es sind tatsächlich Zyklen. Und wenn du das einmal erkannst, ich hatte so einen Aha-Moment in meinem Leben, wo ich einfach, wo alles wie bei der übliche Verdächtige, alles zusammenkommt, die ganzen Puzzleteile, und ich dachte so voll, wow. Also du musst es nur verstehen. Und ich habe die 5 wichtigsten Zyklen, habe ich im Buch niedergeschrieben. Und wenn du diese Zyklen alle kennst, dann weißt du genau, was auf uns zukommt. Du kannst praktisch in die Zukunft schauen. Das ist total magisch. Also all, was gerade in den letzten Jahren passiert ist, habe ich ja schon vor Jahren prognostiziert. Nicht, weil ich eine Kristallkugel von eBay habe, sondern weil die Zyklen sich wiederholen. Es ist einfach so. Der Mensch lernt nicht aus der Vergangenheit. Er wiederholt die Fehler. Punkt aus. Und da gibt es zum Beispiel den Generationszyklus. Und der Generationszyklus ist ganz einfach. Warum haben wir auf einmal diese unglaubliche Kriegsrhetorik wieder? Also die Lust auf Krieg steigert wieder sich aktuell, finde ich. Ne? Wir haben auf einmal Politiker aus Deutschland, die wieder richtig kriegsgeil sind. Warum?
Ja, weil die Geld verdienen.
Ja, erstens das natürlich, aber weil die Generation, die den Krieg aktiv erlebt hat, ist tot. Mhm. Also meine Großeltern, mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg und der hat zu mir gesagt, Marc, mach alles, aber geh nicht in den Krieg. Ja. Ja, wir haben vergessen, wir sind geschichtsvergessen geworden. Wir schlafwandeln eigentlich in den nächsten geopolitischen Konflikt, weil wir geschichtsvergessen sind und weil die Generation, die uns warnt, tot ist. Wir kennen es noch aus irgendwelchen Bildern, aber dieses Mal haben wir diese Hybris, diesmal läuft es wirklich besser, diesmal funktioniert der Sozialismus, diesmal können wir Russland besiegen. Ja. Also, und es ist immer das gleiche Desaster. Und wenn du diese 5 Zyklen, also Demokratiezyklus, Geldzyklus, Generationszyklus verstanden hast, ja, wie ich sie im Buch beschrieben habe, dann kannst du wirklich in die Zukunft schauen. Und weißt du, was passiert? Und weißt du, hey, jetzt kommen auf einmal Trump, Milley, warum kommen solche Verrückten an die Macht? Weil es normal ist in diesem Zyklus. Warum fangen wir jetzt an, wieder zu zündeln? Warum gehen die Regierungen Richtung Sozialismus? Weil es einfache Lösungen sind. Warum sehen wir am linken und rechten Rand Parteien entstehen? Es ist immer das gleiche Spiel. Und da kannst du halt, das sage ich auch immer zu den Kunden in der Honorarberatung, wir versuchen einfach 1-2 Schritte schneller zu sein wie der Rest vom Fest, um davon zu profitieren. Und deswegen sehen wir ja auch, dass auf einmal die Medien in Frage gestellt werden. Am Ende dieses Säkulum heißt es. Ne? Also am Ende des Säkulum verlieren die Menschen das Vertrauen in die Machtinhaber, in die Medien, in die Institutionen, in die Behörden, das haben wir ja. Keiner vertraut mehr der Politik, keiner vertraut mehr der EU. Man ist skeptisch gegenüber ARD, ZDF, Rundfunkbeitrag. Ich meine, ganz ehrlich, in den letzten 15 Jahren wurden wir am laufenden Band angelogen von oberster Stelle. Egal ob Flüchtlingskrise, ob Eurokrise, ob Atomausstieg, ob Corona, Lockdown, Impfung, die sicherste Impfung der Welt. Ja, also all die Lügen. Und deswegen, wer jetzt noch wirklich den Protagonisten in der Politik glaubt, ist wirklich immer noch in der Matrix gefangen. Aber diese Lügen sind notwendig, damit die Menschen aus der Matrix rausgeschleudert werden, die Wahrheit erkennen und dann sagen, okay, wir müssen jetzt einen Wandel initiieren. Da sind wir gerade mittendrin. Nächste 5 bis 10 Jahre werden gigantisch.
Und dann haben wir Restart und ja, die nächsten 80 Jahre beginnen, bis sie wieder zusammenbrechen?
Na ja, genau. Also wenn wir nicht lernen, aber ich habe die sehr starke Hoffnung, beziehungsweise ich fühle es, ich spüre es, ich weiß es, wir werden dieses Mal aus dieser Abwärtsspirale, aus diesem Teufelskreis hinaus katapultiert werden durch verschiedene Indikatoren. Erstens, wir haben die künstliche Intelligenz. Zweitens, wir haben Bitcoin. Drittens, wir sind dabei, auf eine neue Bewusstseinsstufe zu kommen als Menschheit. Die Frequenzen steigen. Viertens, die Wahrheit gewinnt immer. Fünftens, denke ich positiv. Und sechstens, oder ich muss eigentlich 7 daraus machen. Also tatsächlich, also um alles zusammenzufassen, kurz und knackig, um euch nicht zu langweilen.
Siebtens haben wir jetzt deine 7 Bestseller.
Genau. Besser wissen, und 7 ist eine magische Zahl. Ja, ich habe es gewürfelt. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da draußen viele Menschen spüren ja intuitiv, dass die Welt im Wandel sich befindet. Also ich merke das auch bei so vielen Menschen, die merken, also irgendwie in die Welt vor Corona, vor Flüchtlingskrise, vor Atomausstieg, vor der Finanzkrise kommen wir nicht mehr. Es ist eine neue Zeitrechnung. Und im Säkulum ist diese Zyklenwechsel in die Jahreszeiten unterteilt. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, so 20 bis 25 Jahre, auch wieder die Lebenszeit eines Menschen, was interessant ist. Und das beste Beispiel ist nach dem Zweiten Weltkrieg, das war der Winter. Ja, im Winter ist alles kaputt, die Umwelt stirbt, ja, die Blätter fallen ab. Aber der Winter ist auch gleichzeitig der Beginn oder schafft das Fundament für den Frühling, für den Wiederaufbau, für das Revitalisieren. Und dann kommt der Frühling. Das waren dann die 50er, 60er Jahre, Wirtschaftswunder, Made in Germany, Gastarbeiter, unglaublicher Wohlstandseffekt vom großen Verbrecher auf einmal zum Exportweltmeister. Dann kommt der Sommer, das waren die 70er, 80er Jahre. Ich würde sagen, das war die Friedensdividende. Die 80er Jahre waren wahrscheinlich die besten Jahre, die wir jemals hatten in Europa, in der westlichen Welt. Da hat man dann sozusagen einen Sommer genossen, von seinen Früchten gelebt und dann kam der Herbst. Es waren dann ja die 90er und 2000er. Das heißt, es wird schon ein bisschen kühler abends, aber immer noch auch schöne Sonnentage und man erfreut sich an dem goldenen Laub, ja, an dem Farbenspiel. Und dann kam der Winter und es war, ich glaube, der Winter begann, das Fourth Turning, der Generationenwechsel mit der Finanzkrise 2008. Weil da haben die Menschen zum allerersten Mal gemerkt, ja scheiße, die Politiker, die uns eigentlich schützen sollten, machen gemeinsame Sachen mit der Finanzwelt. Ja. Weil die Krisenverursacher wurden zu den Krisengewinnern, indem wir mit Steuergeldern die sozusagen gerettet haben. Und zwar in einer unglaublichen Höhe, Billionen. Ja. Und da haben wir gemerkt, Geld regiert die Welt. Ja, die Politik wurde getrieben von den Finanzinstituten, weil die einfach erpresst worden sind. Also Merkel wurde von Ackermann ganz klar erpresst, entweder du rettest die Banken oder am Montag haben die Banken zu. Da gibt es die Protokolle. Ich habe mit Stein, wie hieß er denn, der Finanzminister mit der Brille?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also das damalige, du erinnerst dich aber an die Szene Merkel und er standen vor der Kamera, ihre Einlagen sind sicher und mit ihm habe ich gesprochen und war ich auch bei Phoenix mehrfach und er hat ja auch gesagt, ja, also uns wurde die Pistole auf die Brust gesetzt, wenn wir jetzt nicht in 2 Stunden vor Japan...
Steinmeier war es, oder?
Nee, Steinbrück.
Steinmeier war Bundespräsident.
Ja, Steinmeier ist Bundespräsident leider noch.
Ist es noch, stimmt.
Steinbrück.
Ja, jetzt haben wir uns einmal alle.
Der Zuschauer wird es herausfinden.
Wir haben uns einmal komplett durchblamiert jetzt hier mit unserer Politik.
Es war irgendein Sozi, der halt auch überfordert war und es ist ein 14er Geschichte, sind wir doch mal ehrlich, ja, also völlig egal, wie der hieß. Also Steinbrück hieß er. Aber, und er hat auch gesagt, sie wurden einfach von den Banken erpresst nach dem Motto, also wenn wir bis zur Eröffnung der japanischen Börse nicht den Deal haben, dann kollabiert das Finanzsystem. Und dementsprechend war das der Beginn des Winters und Winter bedeutet einfach, wie gesagt, erodierendes Vertrauen in das Finanzsystem, in die Presse und da sehen wir, keiner hat mehr Bock, Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Ja? Wir sehen, das Finanzsystem, das Rentensystem, Pflegeversicherung ist alles eigentlich ein Scam, ist ein Schneeballsystem und funktioniert nicht mehr und überall bröckelt der Putz. Wir sehen die Industrialisierung, wir sehen wirklich behinderte Politik, die gegen das eigene Land, gegen die eigene Bevölkerung gerichtet ist. Nimm mir bitte ein Land, das perfekt funktionierende moderne Atomkraftwerke abschaltet. Nimm mir ein Land, das seine wichtigste Industrie selbst zerstört, wie Deutschland mit der Autoindustrie. Nenn mir ein Land, das sagt, wir machen hier die große Energiewende, die grüne Transformation und dann dasteht völlig nackig und sich wundert, wundert, warum sie auf der Energieautobahn der Einzige sind, der in die eine Richtung fährt und alle anderen fahren ihnen entgegen und alle bauen Atomkraftwerke. Also deswegen, behämmerter kann man nicht sein. Ne? Und diese sozialistischen, ideologischen, dogmatischen Experimente, die sind auch immer ein Zeichen für das Ende des Zyklus, weil wir dann auf einmal in dieser spätrömischen Dekadenz leben. Also auf einmal ist es wichtiger, 5 Pronomen zu haben oder 3-mal im Jahr das Geschlecht zu wechseln oder zu gendern und Regenbogenflaggen zu hissen, als irgendwie was auf dem Teller zu haben, Altersvorsorge zu betreiben und eine vernünftige Energie- oder Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und dann weiß man, okay, wir sind am Ende des Zyklus,
weil es eine spätrömische Dekadenz. Aber einer muss doch die Welt retten. Also wir müssen doch Vorbild sein, damit alle anderen uns nachmachen und ihre Atomkraftwerke auch abschalten.
Ja, der Deutsche ist halt der Dumme. Ne? Das ist halt so tatsächlich, ja. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen und wir verwesen, sage ich immer so schön. Ja, also es ist, aber ist halt das Zeichen für diese spätrömische Dekadenz und zeigt halt, dass wir am Ende des Zyklus sind. Der kann zwar noch ein paar Jahre sich hinauszögern, aber die nächsten 5 bis 10 Jahre werden historisch. Und es wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Und wenn man das durchsteht, dann kann man sich auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, dass wir, umso größer die Krise ist, umso größer natürlich dann die Wohlstandseffekte sind und die Zukunft, umso goldener wird die Zukunft. Deswegen heißt es ja nicht umsonst, Krisen sind Chancen. Deswegen hieß auch mein zweites Buch, der Crash ist die Lösung, weil guck in deine eigene Biografie, wann hattest du den größten Lerneffekt, ne? Nach der dritten Scheidung, die erste 6 in Mathematik und so weiter, kann jeder sich an die eigene Nase packen. Schön Wetterkapitän kann jeder, aber der Mensch lernt, evolutionstechnisch gesehen, historisch gesehen, lernt der Mensch am meisten, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, wenn er auf die Schnauze fällt, wenn er wirklich praktisch auf einmal progressiv, innovativ, kreativ sein muss, dann ist der Mensch am besten. Ja. Und da bin ich auch bullisch. Guck mal, wo wir stehen innerhalb von 50.000 Jahren, von der Höhle jetzt auf einmal dann iPhone und wir fliegen zum Mond und können Raketen rückwärts einparken und haben Onlyfans. Also mehr geht nicht.
Auf dem Mond waren wir aber immer noch nicht.
These.
Erklär doch nochmal gerade denen, die jetzt finanzmathematisch oder generell was Börse und die ganzen Finanzthemen angeht, jetzt nicht so im Fachvokabular drin sind. Was meinst du mit, ich bin ganz bullisch, was das angeht?
Genau, positiv gestimmt. Ja. Also ich bin positiv gestimmt, dass die Menschheit sich entwickeln wird, dass die Wahrheit gewinnt, dass wir gewinnen werden, dass es Gute gewinnt. Für mich ist es momentan ein übergeordneter Kampf zwischen Gut und Böse. Eigentlich, ne? Alles andere ist nur Lärm. Ja. Deswegen sage ich auch immer am Ende meiner Videos, die Welt ist besser, als sie immer glauben und lasst euch nicht spalten. Also wenn die Leute, es geht ja immer darum, divide et impera, also teile und herrsche. Es ging um Spaltung beim Ukraine-Krieg. Es geht um Spaltung beim Israel-Gaza-Konflikt. Es geht um Spaltung bei Religionen, bei Fußballspielen, bei Politik, bei Wahlen oder natürlich bei Corona.
Es geht nur um Spaltungen. Ein Volk, das uneinig ist, kannst du besser kontrollieren. Genau. Das ist doch ganz normal.
Weil wenn das Volk sich zusammenrottet, dann ist Panik im Stall. Und das haben wir ja gesehen bei den Bauernprotesten. Und ich weiß aus erster Quelle, dass bei den Bauernprotesten es eine Krisensitzung gab im Bundeskanzleramt, weil die hatten richtig Schiss. War auf einmal zum allerersten Mal praktisch gesellschaftlich übergreifend Proteste waren, wo wirklich Hunderttausende auf der Straße waren. Das waren die Montagsdemonstrationen gegen Corona oder gegen die Lockdowns und dann waren es die Bauernproteste. Deswegen hat man die Bauernproteste rechts geframed, ne? Und parallel hat man dann diese Korrektivlüge aus dem Hut gezaubert, um die Bauern als Nazis und generell die AfD und was weiß ich, alle irgendwie als rechts zu
diffamieren. Also jeder der nicht Mainstream ist rechts.
Ja, also ich komme aus dem linken Milieu.
Ist Antisemit, also es ist ja, die Übersteigerung ist ja kaum noch anders möglich.
Du, also ich bin hetero, rechts. Ich habe Kinder, rechts. Ja. Ich fliege Flugzeug, rechts. Ich glaube nur an 2 Geschlechter, weil ich Bio-LK hatte, rechts. Und nach wie vor habe ich ja auch hier gerne ans Publikum, wer mir das 3. oder 8. Geschlechtsteil schickt, bekommt von mir entweder ein Bitcoin oder 1 Kilo Gold. Ich warte immer noch drauf. Seit Jahren habe ich diese Bounty am Laufen und ich habe zwar so ein paar interessante Fotos bekommen, aber ich möchte es auch anfassen. Ja? Ich bin neugierig, probiere neue Sachen aus, auch kulinarisch. Ja. Aber ich habe noch keinen Beweis bekommen, dass es wirklich ein 3. oder 8. Geschlecht gibt. Aber diese Idiotie zeigt halt, dass wir in dieser spätrömischen Dekadenz momentan uns befinden, am Ende des Zyklus. Und deswegen bin ich positiv, weil das Ende ist nah.
Und am Ende ist es ja immer so, dass diejenigen, die in Krisenzeiten das erkannt haben und genutzt haben, Dynastien aufgebaut haben und Wohlstand aufgebaut haben über Generationen hinweg und die verharrt haben, wie das Kaninchen vor der Schlange und gewartet haben, dass die Krise vorbeigeht, sind die Leidtragenden waren. Das heißt, ein bisschen Risikofreudigkeit in dem Bereich, ein bisschen Vorwegdenken hat sich immer schon gelohnt. Auch das kann man ja in der Vergangenheit sehen.
Mut wird belohnt. Wer jetzt den Mut hat, wirklich gegen das Narrativ zu sein, das zu sagen, was er wirklich ja. denkt, nicht irgendwie durch Repressalien zu befürchten und auf sein Herz hört, wird durch das Leben belohnt werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja. Überleg mal, wir waren ja auch praktisch Leidtragende dieser Corona-Krise und haben von Anfang an gewusst, das ist eine Riesenverarschung hier. Ne? Und was haben wir für einen Gegenwind bekommen? Was wurden wir diffamiert? Ich wurde ausgeladen bei Lanz und Illner, ich war auf einer Blacklist. Ich habe mich sehr, sehr früh im April schon positioniert, weil ich die Daten und Fakten gesehen habe. Ich habe gesagt, Leute, das ist kein Killer-Virus. Ja. Es ist ein Coronavirus, klar, Corona gibt es auf jeden Fall, aber es ist ein Grippevirus und wir werden nicht alle dran sterben. Es macht keinen Sinn, hier jetzt Lockdowns zu machen. Es macht keinen Sinn, die Maske zu tragen. Und all das hat sich ja bewahrheitet. Genauso bei der Impfung. Nochmal, ich hatte Bio-LK, ich wusste damals einfach, und ich habe auch mit wahren Experten gesprochen, mit wirklichen Immunologen, Epidemiologen und so weiter, Paul Cullen zum Beispiel, die alle gesagt haben, also eine Impfung so schnell, I don't trust it. Ja? Und es war ja genau richtig. Jetzt wissen wir, es gibt doch Nebenwirkungen und so weiter. Bist du etwa
nicht geimpft?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Ja, das war die neueste Folge im Erfolgsvergleich.
Nein, nee, zum Glück nicht. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich kenne niemanden, der es bereut, nicht geimpft zu sein. Aber ich kenne viele, die es bereut haben, sich haben impfen zu lassen. Aber auch das ist halt die Sache. Und wir haben so viel Gegenwind bekommen. Und wir waren, wie gesagt, nicht dem Narrativ entsprechend. Und dafür waren wir auf der richtigen Seite der Geschichte und wurden auch belohnt, finde ich, durchs Leben. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Ich habe meine besten Freunde verloren. Ich habe letztes Jahr beide meine Elternteile verloren. Die waren leider auch geimpft. Ja. Meine Mutter war voller Spike-Proteine nach 3 Jahren, musste mal überlegen, nachdem sie diese Impfung bekommen hat. Und deswegen fühle ich mich auch bestärkt, weiterhin das zu tun, woran ich glaube. Und ich glaube, alle da draußen sollten mehr Selbstermächtigung betreiben und Eigenverantwortung betreiben. Und das, man überleg mal, 50% der Menschen da draußen trauen sich nicht, das zu sagen, was sie denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Flüchtlingskrise 2015 war ein historischer Fehler, da wurde ich vor Jahren noch irgendwie mundtot gemacht und diskreditiert. In der Zwischenzeit wissen wir alle, es war ein Fehler. Ja, also die Spatzen pfeifen nicht nur von den Dächern, sondern andere Regierungen schütteln den Kopf, egal ob jetzt irgendwie Dänemark oder Trump oder wer auch immer, alle wissen, es ist einfach dumm, Leute einfach reinzulassen und die zahlen halt nicht unsere Rente, was uns versprochen wurde. Punkt aus. Und jetzt muss man aber die Sachen auch ansprechen, damit wir diese Probleme auch lösen können, ja, weil ich meine, wir sind ja auch denjenigen verantwortlich, die hergekommen sind, die ein besseres Leben sich erhoffen, aber wenn wir die nicht integrieren, wenn die unsere Sprache nicht lernen, wird es nicht funktionieren. Also nur als Beispiel.
Definitiv. Und wenn wir zurückgehen nochmal, Thema Corona-Zeit, was ja in der Zeit auch jetzt in der Finanzwelt passiert, das ist ja, dass wir die größte Umverteilung in der Geschichte der Menschheit hatten.
Geht immer um Geld.
Mittel- und Unterschicht in die absolute Elitenschicht.
Also es wurden ja
Billionen an Euro oder Dollar oder in welcher Währung immer du es ausdrücken willst, umverteilt von unten nach oben.
Ich meine, die Gründer von der nicht funktionierenden und schädlichen Impfung oder vielmehr Gentherapie von BioNTech sind beides Milliardäre geworden. Ja. Davor waren es irgendwelche Laborratten. Ja? Also deswegen, es war eine Umverteilung, wie du es richtig gesagt hast. Es gab nie mehr Menschen, die noch reicher geworden sind, vor allem Millionäre, aber auch Milliardäre. Und es geht immer ums Geld. Geld regiert die Welt. Und überleg doch mal, für mich, also wo ich gleich skeptisch war, wir können weltweit nicht den Drogenhandel, die Mafia irgendwie besiegen. Wir können weltweit uns nicht einigen, auf Steuergesetze oder Steueroasen zu schließen. Selbst in der EU haben wir Steueroasen wie Italien oder Luxemburg oder auch Irland. Aber auf einmal bei Corona waren wir uns alle einig, haben wir weltweit an einem Strang gezogen. Da dachte ich, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Es muss ein koordiniertes Spiel gewesen sein, genauso bei der Finanzkrise. Auf einmal wusste man, alle Notenbanken weltweit haben die Banken gerettet, haben Geld gedruckt, haben die Zinsen gesenkt und das Gleiche war bei Corona zu sehen. Und da wusste ich einfach, okay, ein abgekapptes Spiel ist ein Scam, mach genau das Gegenteil von dem, was sie dir sagen. Und genauso war es auch. Und das ist auch mein Tipp an alle da draußen, macht das Gegenteil von dem, was ihr in der breiten Masse immer wieder hört, im Narrativ hört, in der Tagesschau hört. Warum? Weil siehe da, wenn die Grünen sagen, die grüne Energiewende wird uns alle nur eine Kugel Eis kosten oder jetzt kommt der heißeste Sommer aller Zeiten, dann wissen wir, es kommt genau das Gegenteil. Oder das ist die sicherste Impfung. Macht das Gegenteil. Als wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind, habe ich in meinem 6. Buch gesagt, Leute, geht rein in Uranaktien. Die haben sich verzickfacht, wirklich verzickfacht.
Was passiert als nächstes, deiner Meinung nach? Also wann kommt der große Knall und wie macht er sich bemerkbar?
Du, es ist ein schleichender Prozess und der große Knall ist ja eigentlich de facto schon da. Wir sehen jetzt, dass zum Beispiel die AfD und die Linken, ja, also der linke und rechte Rand immer stärker wird. Wir sehen, dass der Bundeshaushalt jetzt die magische Marke von 500 Milliarden, also eine halbe Billion, überschritten hat. Es fehlen trotzdem nochmal 172 Milliarden. Wir sehen, die Rente muss mit 122 Milliarden quersubventioniert werden. Wir haben eine demografische Bombe, weil wir zu wenige Kinder haben. Das Bürgergeld ist außer Rand und Band. Also überall, wie gesagt, erodiert das ganze System. Man versucht es auch schnell irgendwie notdürftig zu kitten und da noch ein Pflaster drüber zu kleben, aber wir sind mittendrin. Und deswegen versuchen sie jetzt auch Krieg vom Zaun zu brechen, weil es war immer ein adäquates Mittel, wenn das Finanzsystem am Ende ist, dann Krieg vom Zaun zu brechen, weil dann kann man sagen, ja nicht wir sind schuld, es war der böse Putin oder gegen wen sie auch immer dann zündeln werden. Also eure Rente ist weg, weil Putin oder so.
Glaubst du an den großen Krieg mit Russland? Ich hatte jetzt in der letzten Folge vom Podcast war ja Gerald Grosch, ja. Österreichischer Politiker, ehemaliger Präsidentschaftskandidat, Bundespräsidentschaftskandidat in Österreich im Podcast, der sagte, wenn Putin uns angreifen wollte, hätte er es längst getan.
Natürlich.
Und wenn dieser Krieg stattfindet, dauert er keine 7 Minuten.
Ja.
Dann ist er vorbei.
Also genau, das ist ja so eine Idiotie, die frage ich ja auch immer wieder, weil jetzt machen wir das große Aufrüsten, ne? Bis 2029 ja. Wollen wir wehrfähig sein. Also ich meine, wenn ich Putin wäre, dann würde ich doch dann angreifen, wenn wir am schwächsten sind, also jetzt und nicht irgendwie bis 2029 warten, bis wir wieder Waffen haben, die Arsenale voll sind und die Panzer dastehen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Putin die NATO angreift. Warum? Weil es gibt Artikel 5 natürlich. Und zweitens, wir sehen es doch, er kriegt es nicht mal in der Ukraine gebacken. Ne? Also er hat jetzt gerade mal den Donbass, das war's. Ja. Und die Leute haben in Russland auch keinen Bock auf Krieg. Also anscheinend 1 Million Tote bei den Russen. Das ist schon, da ist eine ganze Generation eigentlich jetzt weg. Die Demografie ist auch dort scheiße. Und Putin braucht jetzt den Erfolg demnächst. Und jünger wird er auch nicht. Also dahingehend mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil ich glaube nicht, dass Russland es schaffen würde, über Polen bis nach Berlin zu kommen. Also da sage ich mal, die Chancen, dass wir rübergehen und dann zündeln. Also dass wir jetzt praktisch, sobald zum Beispiel jetzt amerikanische Truppen oder europäische Truppen irgendwie an der Ostfront sind oder geschickt werden, da würde ich erstmal aus Deutschland gehen. Weil dann könnte es durchaus eskalieren. Also die Chance, dass es nicht eskaliert, ist nicht bei null, muss man ganz klar sagen. Und was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Wir werden weitere Inflationen sehen. Wir werden immer mehr zahlen müssen, immer mehr Abgaben sehen. Wir sehen ja jetzt schon, dass die EU anfängt zu sagen, wir wollen auch Steuern einführen. Jetzt wollen sie irgendwie Unternehmen bestrafen, die erfolgreich sind, weil sie Geld brauchen. Also ab 100 Millionen Euro Umsatz. Also du musst dann auch zahlen zum Beispiel.
Ja.
Oder Core-Beitrag heißt es dann. Oder wir sehen, dass sowohl von der Leyen als auch Merz gesagt haben, ja, wir müssen an die Vermögen der EU-Bürger dran, um notwendige Investitionen zu finanzieren. Also nochmal, das heißt halt praktisch, wir brauchen eure Kohle, weil wir sind blank, wir werden euch enteignen oder ihr werdet irgendwie eine Hypothek bekommen oder eine Anleihe bekommen, die halt irgendwann wertlos wird.
Ja.
Und dann musst du halt gehen. Ja. Und dann die ganzen Überwachungsgesetze, DSA, Digital Service Act, AMLA in Frankfurt. Ja. Dann es geht immer um natürlich Geldwäsche und Steuerhinterziehung und so weiter, aber alle werden kriminalisiert. Ne. Bargeld wird verboten, wir sehen den digitalen Euro. Also wir sehen so das Entstehen eines dystopischen 1984 orwellschen Staates eigentlich. Aber nur zu unserer Sicherheit. Und ich sage immer und immer wieder, wer die Sicherheit aufgibt, ja, für Freiheit, verliert am Ende beides.
Ja.
Und das sehen wir gerade im vollen Gange und deswegen traue ich denen nicht. Deswegen
muss ich dagegen wer Freiheit werden. Aufgibt für Sicherheit, verliert beides.
Sehr gut, sehr gut. Man hat aufgepasst. War nur ein Test. Ich wollte nur gucken, ob er nicht schon abgetriftet ist und schläft und überlegt, wann komme ich wieder raus hier, weil der Marc redet zu viel. Ja, aber ich habe halt ein großes Mitteilungsbedürfnis, weil so viel in meinem Kopf rumgeht.
Aber wir werden den Podcast auch auf 0,8 bis 0,7 Geschwindigkeit
zu schnell,
drehen einfach.
Das gleiche im Bett. Nein, aber nein, Spaß beiseite. Deswegen in den nächsten Jahren, also Inflation wird kommen. Wir werden noch mehr zahlen, wir werden immer weniger Gegenleistung bekommen vom Staat. Der Staat wird immer mal roter werden, also die Infrastruktur wird nicht mehr gegeben sein, die Bildung wird nachlassen, wir werden gigantische soziale Probleme bekommen, wir werden eine Währungsreform sehen und im schlimmsten Fall sogar einen Krieg.
Währungsreform siehst du wann?
Nächsten 5 bis 10 Jahren. Also wie gesagt, der Euro hat ja offiziell hat der Euro schon 46% verloren. Das sind die offiziellen Zahlen in gerade mal 25 Jahren. Und wenn du aber jetzt eine Immobilie heranziehst oder die Aktienmärkte oder Gold oder so, dann sind wir bei über 90%. Gegenüber Bitcoin sogar 99,99% Wertverlust. Und deswegen haben wir eigentlich schon eine Währungsreform. Aber der Euro kann sich nochmal um 90% nach unten bewegen. Ja. Und wir werden dann vielleicht den digitalen Euro sehen, ne? Den CBDC oder halt dann einen Kerneuro. Aber der Euro ist zum Scheitern verurteilt. So eine Frage, wann das passiert. Und ja.
Meinst du, es bleibt bei der europäischen Gesamtwährung oder siehst du wieder einen Rückschritt in
Einzelwährungen
innerhalb der Staaten?
Ich hoffe natürlich, dass Bitcoin sich durchsetzt, aber wir sehen, dass die Amerikaner gerade neue Geldordnung schon in die Wege leiten. Mhm. Also wir sehen, dass Donald Trump so bezüglich Kryptoregulierung, aber auch der Bitcoin-Reserve Gas gibt. Er hat auch gesagt, er möchte Fort Knox mal die Goldbestände zählen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Amerikaner sagen, du, wir haben jetzt hier, ihr habt kein Vertrauen mehr in die ungedeckten Papierwährungen, mhm. aber wir werden unseren neuen Dollar werden wir decken mit Gold und mhm. Silber oder mit Öl und mit Bitcoin. Und dann werden die natürlich wieder der nächste Hegemon sein mit der Weltreservewährung, weil ja. dann wird mehr Vertrauen da sein. Aber die nächsten 5 bis 10 Jahre werden wir da große Veränderungen erleben diesbezüglich. Und deswegen sollte man halt sein Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto lassen, nicht zu viel unter die Matratze stopfen, nicht in Anleihen sein, nicht in Lebensversicherungen, Riesterrente sein, sondern wirklich dann in Sachwerte gehen, weil wir werden eine inflationäre Welt erleben und in der inflationären Welt ist es immer gut, in limitierte Werte zu investieren, egal ob jetzt eine Immobilie, Wald, Diamanten, Gold, Edelmetalle oder Bitcoin.
Ja. Wo siehst du den einfachsten Weg für jemanden, der jetzt überhaupt keine Ahnung von Investments hat bisher, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der aber auch merkt, okay, das mit dem Euro geht nicht mehr lange gut und ich möchte mich gerne absichern vor dem, was kommt. Was empfiehlst du dem, der wirklich sagt, ich habe gar keinen Plan davon, was kann der machen, ohne dass er ein Riesenrisiko eingeht, was falsch zu machen?
Kann man die Bibel heranziehen, die Speichenregel, ne, die sagt ein Drittel in Betongold, also ein Drittel Immobilie oder Land, ja. ein Drittel in Edelmetalle, Gold, Silber mhm. und dann nach dem neuen würde ich sagen ein Drittel in Aktien oder Bitcoin und ein Drittel in Cash, aber die Cash-Quote würde ich jetzt nicht mehr geben. Ich würde dann diese
ein Drittel. In welchem Testament steht das mit dem Bitcoin, im alten oder im neuen?
Ja, im nagelneuen. In der Bitcoin-Bibel. Ja. ja, und dann macht er wenig falsch. Ja. Ansonsten natürlich auf YouTube kann man Podcasts ja. anhören, deinen Podcast anhören. Man kann natürlich auch gerne meine Bücher lesen. Gerade die letzten zwei haben da sehr viel Wissen drin, wo ich dann wirklich versuche, diejenigen abzuholen, ja. die von Finanzen keine Ahnung haben. Und ich habe ja das Feedback bekommen, dass viele gesagt haben, hey, danke, durch dein Buch wurden mir die Augen geöffnet. Und endlich ist für mich diese Finanzwelt, dieses Investieren nicht mehr ein Buch mit 7 Siegeln, sondern ich weiß, ich kaufe einfach Gold, ich kaufe Silber, ich mache einen Sparplan in Bitcoin. Ich kaufe Aktien und so weiter. Und da gibt es viele Möglichkeiten natürlich.
Ja, ich glaube, also mit Gold und Silber kann man relativ wenig falsch machen, weil ich muss nichts drüber wissen. Das ist bei Aktien, kann ich noch sagen, okay, wenn ich keinen Plan davon habe, ist vielleicht schwierig, aber bei Gold und Silber ist jetzt die Herausforderung nicht ganz so groß.
Ja, aber genau deswegen schreibe ich die Bücher, deswegen mache ja. ich die Videos, deswegen habe ich jetzt auch diesen Investmentbrief Friedrich Report gegründet für weniger als 1 Euro am Tag, weil ich gesagt habe, es muss doch mal endlich eine Art Investmentbrief, Börsenbrief geben, der dir Bitcoin, Aktien, Rohstoffe, Gold, Silber erklärt und sagt, wann einsteigen, wann aussteigen für Dummies. Ja, ja. Also habe ich dann einfach Leute genommen wie dich oder mich, ja, ja. die einfach wirklich nicht viel in der Birne haben.
Und wo kriege ich den
Friedrich Report? Über deine Webseite? Bei Friedrich.Report natürlich,
klar. Friedrich.Report, ganz
genau.
einfach.
Und
abonnieren.
Gerne mal reinschauen ja. und vor allem auch fair, ihr könnt jederzeit auch wieder deabonnieren, also das war mir ganz wichtig, weil da draußen ist so viel Scharlatane und Scammer draußen, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach ein Produkt machen, was wirklich Mehrwert liefert ja. und siehe da, nach dem ersten Jahr haben wir schon über 60% Rendite und du kannst jederzeit auch wieder kündigen, das ist mir wichtig, wenn du ein Monatsabo abschließt ja. und ein Jahresabo und halt für kleines
Ich Geld. Glaube, mit 7 Spiegel-Bestseller zum Thema Finanzen hast du auch die Reputation,
denke,
die rausnehmen zu können, 1 Euro am Tag für dein Finanzwissen zu nehmen.
Ich denke tatsächlich. Also das war mir wichtig, dass es wirklich Mehrwert liefert für die Leute und ja. die Resonanz gibt mir auch recht, weil mir war wichtig, es ist übersichtlich, es ist verständlich ja. für jeden. Man muss kein irgendwie Finanzexperte sein, sondern ich sehe einfach oben in der Box, wann steige ich ein, wann steige ich aus? Ganz klare Ziele. Kaufe ich jetzt Gold, ja oder nein? Kaufe ich Bitcoin, ja oder nein? Und siehe da, es funktioniert.
Also bevor du das nächste Netflix, Disney Plus, Paramount Plus oder wie auch immer der ganze Gedöns heißt, Abo noch mit dazu nimmst, abonnier was Anständiges.
Schau's dir an.
Und dann bleibt auch wirklich Wissen hängen, weil am Ende ist es Eigenverantwortung, sich in dem Bereich fortzubilden. Und das war klar, du kannst so ein Buch lesen und du kannst auch das eine oder andere umsetzen. Ich glaube, so eine Begleitung, einfach so mit Wissen, der immer, wie oft kommt der raus, der Report?
Also wir machen mindestens 2 Postings praktisch pro Woche. Ja. Und immer wenn was, wir schreiben nicht irgendwie sagen jeden Tag, sondern wir schreiben, wenn was los ist okay. und was ist und so. Aber das Wichtige ist, dass du praktisch jemand an der Hand hast, der genau. dir sagt, okay, jetzt kaufst du Bitcoin und jetzt verkaufst du wieder.
Ja.
Weil natürlich habe ich hier drin beschrieben, die Indikatoren, ja. wann ist gut, Bitcoin zu kaufen oder Gold oder Aktien. Aber dann im Alltag, weißt du, die Tochter zum Reiten bringen, der Sohn ist beim Fußball oder ich muss jetzt irgendwie die Steuererklärung machen und muss noch arbeiten bis um 7, dann noch Pfandflaschen beim Rewe zurückbringen. Da hast du nicht den Kopf, dann kriegst du von uns eine E-Mail, ja, hier Eilmeldung, jetzt nächste Tranche bei Bitcoin setzen oder jetzt Gold verkaufen und so weiter. Und das ist wirklich so praktisch, dass die Leute wirklich sagen, hey, das bringt mir Mehrwert. Mir wird gesagt, in wie viel Tranchen einsteigen und wann wird er aussteigen. Und
das ist, du brauchst nicht die Expertise eines Marc Friedrich in dem Bereich, um dich aufzustellen, dass du dein Geld mal vom Tagesgeldkonto runternimmst oder dir überlegst, ob die Riester-Rente wirklich das Richtige ist, sondern du kannst dir solches Wissen günstigst einkaufen. Ja. Es gibt auch genug kostenfrei, angefangen mit diesem Interview oder dein YouTube-Kanal. Finanzwissen ist da draußen ohne Ende. Ja, wenn du sagst, ich möchte starten, mich damit zu beschäftigen, welches deiner 7 Bücher empfiehlst du als Einstieg?
Tatsächlich die größte Chance aller Zeiten. Mein 6. Buch, das Vorgängerbuch zu dem und dann dieses. Mit den 2 Büchern ist man super aufgestellt und hat wirklich ein Wissen. Dann hat man mehr Wissen wie 99% der Bevölkerung.
Sind die ersten 5 schon veraltet oder?
Nee, gar nicht eigentlich. Nee, gar nicht. Aber da habe ich halt mein ganzes Herzblut nochmal mit reinfließen lassen. Also das letzte Buch war, also das hier ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Da habe ich 2,5 Jahre Lebenszeit reingesteckt. Also so lange habe ich noch für kein Buch geschrieben. Ich hatte 1500 Seiten und wir haben es dann reduziert.
Das ist auch ein Wälzer. Vor allem die Schriftart ist nicht groß.
Nee, es sind dann 600 Seiten
zusammengefasst. Und die Seiten sind sehr dünn.
Ja, aber viele Bilder auch drin und viele Erklärungen und viele Schaubilder. Aber mir war es einfach wichtig, das Geldsystem und die Geschichte als auch Bitcoin verständlich zu erklären.
Also wenn du das Buch durch hast, dann hast du es definitiv.
Und dann
wir haben Teile davon, ich habe es nicht geschafft, komplett zu lesen bisher.
Es gibt ein Hörbuch. Ja. Aber weißt du, mir war einfach wichtig, zu sagen, wenn du dieses Buch gelesen hast, dann weißt du mehr wie jeder deutsche Politiker im Bundestag
zum Geld. Du musst es nicht mal komplett lesen. Ich meine, es ist ein Buch zum super Querlesen, oder wo du dir das Thema raussuchst,
und was zeitlos. Dich gerade interessiert.
Es ist zeitlos.
Ja. Und das schönste Lob ist natürlich, wenn dann zu mir irgendwelche Volkswirtschaftslehrer kommen oder Professoren, die sagen einfach, hey, das ist eines der besten Bücher oder Kapitel zum Geldsystem, zur Geldgeschichte. Und darum ging es mir aber verständlich. Die Benchmark war meine Mutter zum Beispiel, dass die halt mit 83 sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden, warum Geldsysteme immer scheitern oder jetzt weiß ich, warum Gold oder Bitcoin das bessere Geld ist.
Wie bist du zu diesem Experten geworden? Was hat dich motiviert, dich in dem Bereich so selbst zu bilden und da so einzusteigen?
Also einmal natürlich, denke ich mal, ist es schicksalsbedingt. Dann, man hört es, ich bin Schwabe. Der Schwabe kann gut mit Geld. Ja. Und dann hatte ich schon relativ früh irgendwie eine Affinität zu Börse und zu Geld. Ja. Also hatte immer so ein bisschen so Business gemacht und gehandelt, habe schon mit 16 mein erstes Plattenlabel gehabt, Konzerte organisiert, Geld verdient, war schon sehr unternehmerisch tätig und habe dann auch frühzeitig die Selbstständigkeit angestrebt, habe beim Börsenspiel mitgemacht und habe einen Businessplan-Wettbewerb gewonnen bei der damals noch Dresdner Bank.
Wie alt warst du da?
Da war ich 20. Ja. Und ich habe einfach Spaß daran gehabt. Ich wusste auch, finanzielle Unabhängigkeit ist absolute Freiheit, weil ich ja gesehen habe, wie mein Vater, mein Opa, wie hart die gearbeitet haben und habe einfach gemerkt, okay, wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du erstens eine Leidenschaft finden, um wirklich erfolgreich zu sein, weil ich bin oft genug auf die Schnauze gefallen. Ne? Wenn du nur das Geld siehst, scheiterst du, sondern immer mach das, was das Herz dir sagt, mach's mit Leidenschaft, dann bist du auch wirklich gut darin.
Ja.
Und dann musst du dich auch nicht verstellen, irgendwie ein Schauspieler sein, sondern dann bist du die beste Version von dir selber und dann kommt das Geld automatisch. Und das war genauso. Und mich hat das Thema schon immer interessiert. Also ich war natürlich auch Kind des neuen Marktes. Ich habe diesen unglaublichen Aufstieg gesehen. Ich war da eine Zeit lang, 98, 99 war ich im jungen Alter, hatte ich eines der größten Depots bei der Comdirect Bank, weil ich sogar auf diese Dotcom-Bubble, also auf diese ganzen Internetbutzen, sogar noch Call-Optionsscheine hatte mit Hebel. Also war aus wenig Geld viel gemacht, ja, war aber auch wieder alles weg, keine Sorge, oder viel war weg. Und habe dann halt gesehen, okay, da kommt erst eine Riesenblase und dann geht die wieder kaputt. Und ein Jahr später war ich dann in Argentinien und habe dann diesen Staatsbankrott live miterlebt. Nochmal das Gleiche. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich dann doch mal mit dem Finanzsystem auseinandersetzen. Und habe dann wirklich alles verschlungen. Und war dann 2006, 2007, habe ich auch ein bisschen in den USA gelebt, habe dann auch noch erlebt, wie...
Hast du in Argentinien gelebt?
Sorry, ja,
ich dazwischen gehe. Wie lange warst du da?
Durch den Staatsbankrott leider kürzer, wie ich wollte, nur 4 Monate. Da musste ich gehen. Und da war echt Anarchie und Chaos auf der Straße. Und aber habe bis heute gute Freunde, bin stark verbunden, werde auch bald wieder rübergehen. Und USA habe ich dann halt auch gesehen, wie diese Immobilienblase entstanden ist. Und das Beste war halt das Beispiel von Adam und Olivia, zwei Freunde von mir, die inzwischen aber auch geschieden sind. Die haben dann damals nach dem Studium, hatten kein Einkommen, hatten keine Sicherheiten, keinen Job. Und dann geht er zur Bank und sagt zu also mir, komm, wir gehen zur Bank, hol jetzt einen Kredit, ich will eine Immobilie kaufen, ich will Olivia heiraten, wir wollen eine Weltreise machen. Und ich so voll habe gelacht, weißt du, als Turboschwabe, niemals geben die dir Geld, ja. Und dann sind wir rein, das werde ich nie vergessen, in Burlington, Vermont. Und er hat dann bei der Bank 10 Minuten, dann kam er raus mit $350,000.
Wie lange ist das her?
2006 war das. Ja, und dann wusste ich, okay, das ist eine Blase, die wird platzen als Bausparer. Weißt du einfach, kann nicht funktionieren. Und dann bin ich halt, habe alles gelesen, jeden Podcast gehört, habe mir selber angeeignet, österreichische Schule, Geldsystem, historisches Geldwissen, also was ist in der Wirtschaftsgeschichte passiert, in der Geldgeschichte passiert. Und so habe ich mir das selber angeeignet, Autodidakt muss man schon fast sagen. Habe englische Bücher gelesen, deutsche Bücher gelesen. Und dann bin ich durch Deutschland gereist, habe Vorträge gehalten, habe alle gewarnt. Da kommt eine riesen Finanzkrise auf uns zu. Ich werde es nie vergessen, in Waibling damals, war ich im Bürgerzentrum und da waren halt, die Hälfte war halt irgendwie Familie von den 10 Leuten, die da waren und die haben alle nur gedacht, der spinnt komplett und dann ist aber halt ein halbes Jahr später genau das passiert, was ich gesagt habe und dann haben sich viele an mich erinnert und dann wollten alle mit mir reden und ihre Finanzen anlegen. So wurde ich Honorarberater.
Ja.
Krass, ja, war krasse Geschichte eigentlich. Aber das, und es war halt, ist eine Leidenschaft bis heute.
Ja.
Und ich habe dann immer, auch bei den Büchern, habe ich immer recherchiert, was ist das bessere Geldsystem? Ich habe immer gewusst, dieses Geldsystem ist nicht gut. Es kann kein gutes Geldsystem sein, schon von den Vibes und von der Energie, wenn es ein Schuldgeldsystem ist, wenn es auf Schulden aufbaut. Das ist für einen Schwaben natürlich völlig unmöglich. Und wir bauen ja auf Schulden auf. Und da habe ich gedacht, goldgedecktes System hat aber auch nicht immer gut funktioniert. Und dann kam tatsächlich 2013 Bitcoin. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, da ist was.
Was sagst du den Kritikern des Bitcoin, die sagen, das ist ja alles nur eine Scheinwelt, eine Fantasiewährung, man kennt ja nicht mal den Erfinder des Bitcoin, das ist irgendein Synonym, am Ende steckt vielleicht doch die CIA dahinter oder was für Verschwörungstheorien so um den Bitcoin kreisen. Also siehst du ein Restrisiko im Bitcoin, dass es wirklich irgendwann eine große Blase ist, die platzen könnte oder bist du zu 1000% davon überzeugt,
also dass das
straightforward
das auf jeden Fall gut ist? Das wäre anmaßend. Also es gibt keine 100%, also wenn dann 99,99%, alles andere wäre unseriös. Und ich habe natürlich diese ganzen Verschwörungstheorien oder Kritikpunkte im Buch natürlich alle adressiert. Ja, also Bitcoin ist von der CIA und so weiter. Ne? Und Fakt ist, ich habe noch keinen einzigen Kritiker erlebt, der Bitcoin wirklich verstanden hat und dann noch Kritiker war. Also alle, die sich wirklich mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, haben die Genialität von Bitcoin verstanden. Und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die Kritiker sind, haben Bitcoin nicht studiert, haben es nicht verstanden. Deswegen kann man die relativ schnell aushebeln. Es gibt keine guten Kritikpunkte gegen Bitcoin. Und wenn jemand sagt, ja, das ist alles ein Scam und es ist von CIA, maybe, aber es ist das beste Geldsystem, das wir momentan haben, ist die einzige Alternative, weil wir haben zum allerersten Mal ein Geldsystem, was halt nicht an eine Zentralbank, an eine Person, an einen Menschen, an einen Staat gebunden ist. Weil wir haben 5000 Jahre Geldgeschichte und deswegen haben wir uns ja 5000 Jahre angeschaut und immer wieder scheitert das Geldsystem an einer Komponente, nämlich an der Komponente Mensch. Mhm. Du hast immer dieses Dreiparteienrisiko, weil der Mensch ist korrumpierbar, ist inkompetent, bricht Kriege vom Zaun und dann erodiert das ganze Geldsystem und an der Entscheidung von einem Menschen leiden dann Millionen andere. Und deswegen hat Satoshi Nakamoto, dieser anonyme Erfinder von Bitcoin, die Komponente Mensch aus seiner Geldgleichung rausgenommen, weil er gewusst hat, das ist das schwächste Glied in der Kette. Lass mich den Menschen rausnehmen, wir vertrauen nur noch der Mathematik. Ja. Und wem vertraust du mehr? Frau Lagarde oder Herr Lauterbach oder Herrn Merz oder der Mathematik? Dann muss ich sagen, ich entscheide mich immer für die Mathematik. Und siehe da, Bitcoin seit 15 Jahren das erfolgreichste Investment, was es jemals gab. Es ist dezentral, keine Partei, kein Mensch, keine Zentralbank steckt dahinter.
Warum ist es nicht abschaltbar? Kannst du das in zwei Sätzen erklären für diejenigen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben?
Weil es dezentral ist. Du kannst ein dezentrales System nicht abschalten. Die EZB könnten wir einfach sprengen und dann ist es vorbei, Game over, ja? Weil es nur wie ein Herz, es ist wie das Herz bei Menschen. Wir haben ein zentrales Nervensystem und wenn das Herz oder das Hirn aufhört zu funktionieren, ist Game over, dann wird der Finger auch nicht mehr funktionieren oder der Fuß oder der Penis oder whatever. Ja. Und deswegen sind zentrale Systeme viel fragiler und anfälliger. Ein dezentrales System, hätten wir 10 Herzen und 2 gehen kaputt, scheißegal, fuck it, wir haben ja noch 8 Stück. Ja? Und deswegen ist ein dezentrales System immer robuster und stabiler. Und da Bitcoin, der Bitcoin-Code ist nicht veränderbar, der ist praktisch konserviert, eingefroren, kann nicht verändert werden. Und zweitens ist er auf sogenannten Nodes aufgespielt. Das sind wie kleine Rechner, die weltweit verteilt sind. Ich habe hier im Büro übrigens auch zwei Stück. Und um ein dezentrales System zu stoppen, müssten alle Nodes, Bitcoin-Nodes, gleichzeitig gehackt oder gestoppt werden.
Das ist, wenn jemand das Internet abschaltet?
Scheißegal. Also wir haben zum Beispiel ja einen riesen Stromausfall.
Wie viele Nodes gibt es weltweit?
In der Zwischenzeit über 100.000.
Okay.
Und es gibt also zwei Beispiele dazu. Wir hatten ja vor kurzem einen riesen Stromausfall. Portugal, Spanien, Frankreich. Mhm. Die Banken hatten riesen Probleme. Die Bitcoin-Nodes waren sofort wieder da. Und es gibt viele Bitcoin-Nodes, die auch autark sind vom Internet. Warum? Weil die an Stromquellen angeschlossen sind, die autark sind vom Netz. Zum Beispiel Geothermie in Island gibt es eine riesen Bitcoin-Mining-Farm. War ich sogar da. Ja. Die läuft einfach immer. Egal, was da draußen in der Welt passiert, das wird immer laufen. Oder ein Freund von mir hat an einem Wasserfall in Argentinien tatsächlich Nodes laufen, also Bitcoin-Mining-Farmen in einem Container. Die wird betrieben durch den Wasserfall und den gibt es seit 10.000 Jahren und der wird auch die nächsten 10.000 Jahre weiterlaufen. Das heißt, auch wenn da Stromausfall ist, wird er weiterhin dort Strom haben und die Bitcoin-Nodes werden weiter funktionieren.
Warum? Das fand ich eine spannende Frage, wo ich zuletzt mich so ein bisschen versucht habe reinzulesen. Warum ist Bitcoin auch durch KI nicht anfällig, deiner Meinung nach? Weil ja gerade diese Superintelligenz, die ja immer intelligenter wird, warum ist sie nicht an irgendeinem Punkt in der Lage zu sagen, ich kann darauf zugreifen, kann die Blockchain aufbrechen und kann mir alles einverleiben? Oder jemand, der KI kontrolliert, damit sich diese 21 Millionen Bitcoins einverleiben?
Also zwei Punkte dazu. Erstens, also Bitcoin hat mehr Möglichkeiten, als es Atome in unserer Galaxie gibt. Unendlich, de facto. Die stärkste KI oder stärkste Quantencomputer momentan ist von Google momentan. Und der hat eine Kapazität, der bräuchte jetzt ungefähr wahrscheinlich 100 Milliarden Jahre, um überhaupt nur in die Nähe zu kommen. Also die Chance ist relativ gering. Aber selbstverständlich, da natürlich auch die künstliche Intelligenz exponentiell wächst, könnte es irgendwann sein, dass er nicht mehr quantensicher ist. Aber natürlich machen sich kluge Köpfe auch im Bitcoin-Space gerade daran, Bitcoin quantensicher zu machen. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn ich wirklich die Superintelligenz habe, wo gehe ich hin? Wenn ich jetzt wirklich den Jackpot machen möchte, dann knacke ich doch eher die Sparkasse, die EZB oder die Federal Reserve als irgendwie Bitcoin. Warum? Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von ein paar Billionen, aber wenn ich die Fed oder die EZB knacke, habe ich hunderte Trillionen. Deswegen, also bevor das passiert, werden erstmal wahrscheinlich alle anderen Banken über den Wupper gehen, bevor ich mir so ein kleines Vehikel wie Bitcoin jetzt irgendwie aneigne. Deswegen, da musst du immer überlegen, natürlich nach der Größe. Also du gehst natürlich dann dahin, wo du am meisten rausholen kannst.
Abschließend, siehst du KI für die Weltwirtschaft, für das Finanzsystem als Chance oder als Risiko?
Beides. Es kommt drauf an, in wessen Hand es ist. Wenn es in der Hand von jemandem ist mit einem guten Herzen, wird es uns unglaublich weiterbringen. Wenn es in den falschen Händen ist, wie alles, wird es uns versklaven. Also ich sehe auch die Gefahr, dass, wenn eine Superintelligenz wirklich kommt, dass vielleicht die Menschheit ausgelöscht wird. Aber trotzdem, ich denke erstmal positiv.
Also irgendwo sind wir doch wieder bei Skynet und Terminator.
Ja, tatsächlich. Ich meine, es gibt einen Grund, warum jetzt ein Physik-Nobelpreisträger, der für Google gearbeitet hat in der KI-Branche, gesagt hat, ich kündige meinen Job, in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, Leute, wenn wir das nicht einfangen oder irgendwie regulieren, dann werden wir in 5 Jahren nicht mehr auf dieser Erde sein. Und die Gefahr ist gegeben, tatsächlich, klar. Weil wenn ich super intelligent bin und merke einfach, wer ist der größte Schädling hier auf dem Planeten, dann komme ich gleich zu den Sozialisten. Und dann ist Ende Gelände.
Definitiv. Dann, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Schon?
Ja.
Schade.
Und also wir waren schon ganz schön lange.
Echt? Für mich war es sehr kurzweilig.
Ja, ich hoffe,
für euch auch. Ich bin gespannt.
Wer 7 solche Bücher schreibt, gut, die anderen sind nicht alle ganz so dick, aber wer solche Bücher schreibt, für den war das jetzt relativ überschaubar an Wissen. Ich weiß, du könntest Stunden weitermachen. Und ich kann euch sehr empfehlen, mal einen Vortrag von ihm live zu sehen. Und wenn euch das Thema interessiert oder ihr einfach mal ein paar kritische, provozierende Blickwinkel auf Politik und das Weltgeschehen sehen wollt und Lust habt auf jemanden, der maximal unangepasst durch die Welt geht und das sehr erfolgreich. Vielleicht auch, weil du so unangepasst bist.
Ich bin authentisch, denke ich mal. Ja. Die Menschen merken einfach, dass ich sie nicht veräpple, dass ich, you see what you get and you get what you see, dass ich einfach ich selber bin.
Ja.
Und ich trage das Herz auf der Zunge. Und wenn ich Scheiße sehe, dann adressiere ich es auch und sage, das ist Scheiße.
Ja.
Und momentan sehe ich sehr viel Scheiße, vor allem in der Politik oder in der EU oder vor allem bei linken Parteien. Und dann adressiere ich das einfach. Ne? Und ist für mich auch eine intellektuelle Beleidigung, wenn man mir sagt, es gibt mehr wie zwei Geschlechter oder ich soll gendern oder so. Also deswegen, ja, I name it. Und da rede ich Tacheles und die viele mögen das und viele mögen es aber auch nicht und ihr könnt euch frei entscheiden, ich zwinge ja niemanden dazu.
Ja. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit.
Gerne,
jederzeit. War ein tolles Interview, Dankeschön.
Danke.